Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Über verkaufsfördernde Texte sprechen heute im Content Kompass der verkaufsfördernde Olaf Kopp und der verkaufsfördernde Gidon Wagner. Und ja, Olaf, wir starten mit ein paar Links, oder? Oder mit zwei Links. Haben wir lang nicht gemacht. Was gibt es denn so aus der verkaufsfördernden Linkkiste von dir?
Von mir? Von dir.
Oder ja, soll ich anfangen? Ja.
Du kannst gerne anfangen.
Okay, ich habe nämlich gar nicht so, sage ich das jetzt? Es ist gar nicht so verkaufsfördernd. Es ist aber extrem wichtig, wenn man mit Textern zusammenarbeitet. Nämlich die Wortliga Texterstudie 2021. Die liegt seit ein paar Monaten auf unserer Seite. Und und ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, es ist ultra peinlich, dass wir, dass fast niemand diese Studie sich anguckt. Also es waren schon ein paar hundert Leute, die sich die jetzt runtergeladen haben. Aber eigentlich hat die viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Weil wir haben halt mit einem Haufen Textern gesprochen über ihre Arbeit und jeder, der halt mit Content-Leuten, mit Textern zusammenarbeitet, für den ist die Studie Gold wert. Also wir wollen die nochmal ein bisschen jetzt raushauen, ein bisschen trommeln, weil wir sind halt keine Outreach-Agentur, wir machen halt Content. Ja, und die Texterstudie 2021, also klärt zum Beispiel Themen wie, ja, was verdienen Texter? Was ist der durchschnittliche Stundensatz von den Leuten? Wie rechnen die ab? Wortpreise ist auch so ein bisschen dabei. Was sind häufige Probleme mit Auftraggebern? Also was sind da so die Problemchen? Weil wenn wir diese Probleme lösen, dann funktionieren die Projekte mit den Autoren ja auch besser. Und da sind wir dann auch wieder beim Verkaufsfördern, ne? Also ein Autor, der gut gebrieft ist, der zufrieden ist, der bringt bessere Leistungen und bringt auch verkaufsfördernde Texte zustande. Da sind halt noch ein paar andere Faktoren drinnen, die man halt sieht, was sind Probleme in Projekten. Und man kriegt auch ein Gefühl für den Markt, also einfach für den Markt, den Textermarkt. Wir haben ja gerade so in der Vorbesprechung ein bisschen auch über Preise gesprochen. Da machen wir vielleicht auch mal wieder eine Sendung dazu. Oder machen wir mal eine Sendung dazu. So, Content Marketing ist teuer, außer man macht es billig, aber dann wird es schlecht oder dann klappt es gar nicht. Und ja, ich glaube, also das ist ganz wichtig, dass man ein Gefühl kriegt für die Autoren. Genauso wie man ein Gefühl braucht für alles, was man inzwischen ja auch automatisieren kann. Da haben wir ja auch drüber gerade geredet. Mhm. Man kann ja viel automatisieren. Stichwort Phrase. Face the truth. You can automize text mit Phrase. Das ist jetzt Werbung. Wir werden gar nicht dafür bezahlt.
Da machen wir eine Sendung.
Ja, genau. Da machen wir bald eine Sendung dazu mit einem sehr, sehr spannenden Gast, der das testet. Und du testest es ja auch, was man so automatisieren kann. Mhm. Also Textspinner 2.0 oder 3.0.
War nicht mehr, es ist mehr als ein Textspinner. Du kannst Textspinning 2.0 Funktionalitäten bietet das auch an, das Tool, aber du kannst halt schon mit der Konzeption beginnen oder mit dem Briefing quasi beginnen und der Strukturierung des Textes etc. Es ist mein Lieblingsspielzeug.
Geil. Ja, ich muss es mal ausprobieren. Also da kommt was, war jetzt eigentlich auch gleich noch ein Link, kann ja jeder auch mal ausprobieren. Ist irgendwie blöd, wenn jemand mit der Textagentur sagt, probiert mal die Software für eure KI-Texte aus. Tja, man kann halt nicht alles damit texten. Olaf, genau, was war dein Link nochmal? Irgendwas mit ganz viel und Semantik.
Ja, ich habe mal wieder einen Premium-Beitrag geschrieben. Das war was, ja, habe ich schon zwischendurch einige geschrieben, aber jetzt haben wir mal wieder Links in der Sendung. Ich habe einen Blogbeitrag zur semantischen Bedeutung von Keywords bei modernen Suchmaschinen geschrieben, und zwar geht es halt darum, dass Keywords nicht mehr nur Mittel zum Zweck für Suchmaschinen sind, zumindest wenn sie einen semantischen Fokus haben, wie es Google zum Beispiel hat, dass Keywords nicht nur dafür geeignet sind, Keywords mit Dokumenten zu matchen, sondern zum Beispiel komplette Themenfeldräume in technischer Sprache, Vektorräume im Endeffekt aufzuziehen, um ein Thema halt die Bedeutung eines Dokuments als auch von Suchanfragen halt besser zu identifizieren. Und Keywords stehen halt nicht mehr für sich alleine, sondern sind immer eingebettet in einem Cluster von mehreren Keywords, die dann in der Gesamtmenge ein komplettes Thema beschreiben.
Sag mal ein Beispiel. Also Google gleicht nicht mehr, also zum Beispiel Google. Google ist ja eine von vielen Suchmaschinen, aber Google gleicht jetzt nicht mehr nur, keine Ahnung, das Keyword Hundepension oder was machen wir da jetzt? Das Keyword, keine Ahnung, Laptop fürs Büro ab, welche Dokumente haben das und dann, welche haben da besonders viele Links? Das meinst du, oder? Sondern
nee.
Sie verstehen auch, was damit gemeint ist,
oder? Verstehen, welche Begriffe häufig in Konkurrenz oder im Zusammenhang mit Laptops halt genannt werden. Ne? Zu einem Laptop gehört immer irgendwie Akkulaufzeit. Zu einem Laptop gehört immer Bildschirmgröße, zum Laptop gehört immer Bildschirmart, also die Technologie, die dahinter steht. Da gehört dazu, ob es ein Apple oder ob es ein Asus oder was weiß ich nicht was ist. Also bestimmte Laptop-Marken, die halt Marken erstellen. Und diese ganzen Begriffe, und da sind wir ja ruckzuck in der Semantik, beschreiben ja ein bestimmtes Topic. So, es geht ja nicht darum heutzutage, dass ich x Prozent mal den Begriff Laptop in einem Text verwende, sondern dass ich andere Begriffe, die mit Laptop in einer semantischen Beziehung stehen, im Text auch verwende. Mhm. Und somit über die Summe der Keywords wird ein kompletter Raum, thematischer Raum im Endeffekt beschrieben.
Mhm. Und da helfen jetzt so, um nochmal irgendwie zurückzufallen, so auch natürlich jetzt Keyword-Tools aller möglichen Arten. Also ich benutze gern Hypersuggest oder die einfach den Suchschlitz von Google und dann unten
also die Verwandten. Dem am nächsten kommen diese TF-IDF-Analysen. Die kommen dem Ganzen am nächsten, weil die eigentlich vom Prinzip her genau was Ähnliches machen. Sie gucken sich die Top 20 Dokumente an und gucken, welche anderen Begriffe in Bezug auf ein Hauptkeyword halt häufig genannt werden.
Aber das ist doch eigentlich, oder das ist doch uneigentlich das ist doch das Gegenteil von Spezialisierung, wenn ich so vorgehe beim Websites aufbauen, Content erstellen, dass ich immer nicht mehr mich auf irgendwie ein Problem konzentriere, sondern immer die ganze Wolke, Laptop, Akku, Laufzeit, obwohl es eigentlich um die Bildschirmqualität geht.
Naja, wenn du für ein generisches Keyword wie Laptop ranken willst, musst du es halt machen, ne?
Mhm. Ja. Okay, sollte ich eigentlich nicht mehr zu Laptop ranken wollen. Also außer ich muss es.
Also, und das ist ja noch mal ein Unterschied. Und wir erstellen ja nicht nur Content aus SEO-Zwecken. Daran müssen wir auch immer denken. Ne? Man, das macht immer schnell den Eindruck, als ob wir nur Content produzieren aus SEO-Zwecken. Aber wenn ich natürlich einen How-To schreibe zu, was benötige ich, um für meinen Hund irgendwie alles, oder ich will mir einen Hund kaufen und was benötige ich für meinen Hund, dann gehört da halt ein gewisser Begriffsraum rein, um diese Frage zu beantworten. Mhm. Ich brauche ein Körbchen, ich brauche Fressen, ich brauche eine Leine, ich brauche ein Halsband. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ne?
Mhm. Okay, also eigentlich das, worüber du sprichst, ist dann ein Appell an die Leute, die Content produzieren und beauftragen oder die Leute, die es halt schreiben und selbst dafür verantwortlich sind, entsprechende Tools zu benutzen und besser zu recherchieren. Ne? Also ich bin ja immer, du musst die ganzen Fragen von deinen Lesern kennen oder von deinen Nutzern, du musst die alle kennen, um gut auf deine Zielgruppe, kommen wir auch gleich zu dem Thema, um gut auf deine Zielgruppe einzugehen. Also Zielgruppe ist Gruppe von Leuten mit einem Problem. Die eint dieses Problem. Da gehe ich auf das Problem, gehe ich ein mit meinem Inhalt und liefere denen Antworten, Lösungen.
Exakt.
Und auf deiner Seite ist ja jetzt mehr so, dass du sagst, ja, die musst du kennen, die Fragen und die Lösungen. Und du musst darüber hinaus Bescheid wissen, wie setzt sich das Thema zusammen, was ist da alles zu nennen dann? Was ist?
Naja, aber es ist ja auch, ein Mensch guckt ja auch, du brauchst ja Orientierungspunkte, um etwas zu verstehen und es einzuordnen thematisch. Und da gehst du als Mensch genauso vor. Du orientierst dich an bestimmten Wörtern, die in einem Text oder in einer Überschrift oder was weiß ich nicht was genannt werden, um einzugrenzen, wo du diesen Text oder diesen Text thematisch einordnen kannst. Das ist ja nicht anders. Ja. Und
Foxy.
Ich bin nur rein auf das, ja, ihr habt den Hund weggesperrt. Hörst du sie?
Machen die Musik lauter. Ja, ja, Olaf hat gerade schon Musik für Foxy angemacht. Mach mal Mozart. Mozart ist sehr beruhigend.
Ja. Ich werde die Musik mal ein bisschen lauter machen.
Ja. Ah, Rammstein, aber so richtig laut. Ihr hört nichts mehr, wenn wir mit dir fertig sind.
Ja, komm. Auf jeden Fall, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich auf ein Google-Patent mal wieder gestoßen bin. Ich lasse mich ja, bleib da immer auf dem Laufenden. Ich habe ja so einen Alert mir gesetzt für Google-Patente, die irgendwas mit Entitäten und Ranking zu tun haben. Und da stoße ich halt immer wieder auf neue Google-Patente. Und da ging es um Google-Patent Systems and Methods for Measuring the Semantic Relevance of Keywords. Also es geht darum, da wird beschrieben in dem Patent, wie eine Suchmaschine die semantische Relevanz von Keywords zu einem Topic quasi messen kann oder ermitteln kann.
Aber nochmal, ich muss nochmal blöd fragen, das ist schon weit über Keyword-Analyse hinaus, ne? Weil Keyword-Analyse ist ja, was tippeln die Leute ein, wenn die einen Laptop sich informieren? Aber die haben ja nicht alles auf dem Schirm, was semantisch, also irgendwie verwandt zum Thema Laptop gehört. Also das kann ja auch durch die Fachwelt, was Heise alles über Laptops eben so schreibt und dann im Index ist, das ist ja dann diese semantische Begriffswelt. Ne? Das gehört zu Laptops, haben die Leute nicht unbedingt im Kopf, wenn sie googeln. Mhm. Aber das liefern dann die Publisher, die Google halt irgendwie auflistet. Mhm. Und das muss ich wissen, um ein Thema vollständig zu durchdringen als Journalist oder als Blogger oder wie auch oder als Produktseitenschreiber.
Ja, hängt einmal davon ab, ob das, wenn wir jetzt von, wenn so Kolumnen oder Meinungen sprechen, dann ist es natürlich was anderes. Ne?
Mhm. Ja. Okay. Okay. Aber so, um darauf zurückzufallen, sowas wie Phrase oder ja, es gibt ja auch andere Tools, die dann einem beim Texten jetzt inzwischen helfen. Also dann so ein bisschen bei der Recherche auch, okay, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber die lohnen sich allein deswegen, weil man, weil du halt auf Aspekte kommst, auch eventuell als Texter, auf die du sonst nicht gekommen wärst.
Ja. Mhm. Ja. Weil im Endeffekt sind die, auch wenn du diese TF-IDF-Analysen oder so machst, geben sie dir immer wieder noch einen Aspekt, auch wenn er nur durch einen Begriff beschrieben ist, kommst du ja eventuell, ach so, bei der und der Yoga-Art geht es um Atmung. Und dann solltest du natürlich auch das Wort Atmung in diesem Text benutzen. Ne? Mhm. So. Genau. Aber wollen wir zum Hauptthema kommen?
Kommen wir zum Hauptthema. Ich würde mir ja eine Software noch wünschen, die dann auch gleichzeitig 5 meiner Leser interviewt, was die so interessiert am Thema. Oder was die für so Gedanken noch haben. Aber da muss man immer noch mit den Leuten reden.
Ja.
Genau. Und das leitet über zu unserem Thema Verkaufen mit Texten, verkaufsfördernde Texte. Da muss ich jetzt was dazu sagen, gell?
Du musst nichts zu sagen. Also die Frage.
Wir sind ja aufs Thema gekommen, weil ich dazu ein Webinar mache, jeden Donnerstag und Freitag kann man sich da anmelden um 11. Und also ich habe mal was zusammen konzipiert. Was hilft eigentlich jetzt dabei beim Verkaufen? Also wenn ich jetzt texte, es gibt ja irgendwie 1000 Millionen verschiedene Tipps und Tricks, dann irgendwie aus dem NLP noch. Wie muss ich das formulieren? Dann, ja, wie baue ich das auf, so einen Text? Und mir ist das immer zu unsicher. Also es gibt ja alle möglichen Tipps und Tricks und bei jedem funktioniert es halt anders, weil die Zielgruppen anders sind. Hm. Aber es gibt so aus der Verkaufspsychologie, also hat erstmal gar nichts mit Texten zu tun, gibt es halt so Erkenntnisse, also ich referenziere da immer wieder drauf. Das Buch heißt ich glaube, die Kunst des Überzeugens oder die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Habe ich, glaube ich, auch hier.
Buch habe ich auch hier stehen. Aber habe ich abgebrochen zu lesen. Vielleicht nehme ich es nochmal hervor.
Du hast abgebrochen. Wieso?
Ja. Irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Mhm.
Weil der stellt da drin ja, wie viel sind es? 7. 7 Prinzipien, glaube ich, stellt er da drin vor. Was beim Verkaufen. Oder was verkauft?
Ja. Was verkauft? Ich hab das Buch vor 4 Jahren oder so gekauft. Es liegt seit 4 Jahren irgendwo bei mir rum hier.
Ja.
Bei mir steht es irgendwo.
Okay. Ja. Und ich habe es gefressen.
Echt? Ja. Ich werde das, vielleicht bin ich jetzt nach 4 Jahren so weit, dass es mich anfixt.
Ja. Okay, also die Prinzipien vom Cialdini, die der rausgefunden hat, der hat die Werbeindustrie analysiert. Also die klassische jetzt, nicht unsere, sondern also die auch, aber die schon immer seit 100 Jahren gibt. Wie arbeiten die denn und wie bringen die Leute dazu, Produkte zu kaufen? Und also diese sechs Prinzipien sind einmal das Prinzip der Gegenseitigkeit, also Reziprozität, dann also wie du mir, so ich dir, also ich gebe dir einen super geilen Tipp oder ich empfehle dir einen Kunden oder ich empfehle einen Kunden auf Gesang und die lassen bei dir einen Auftrag für 70.000 Euro und dann empfindest du eventuell eine gewisse Dankbarkeit. Also ich würde es dir mal unterstellen auch, das ist so im Menschen auch drinnen, evolutionär. So funktionieren Menschen. Also ich gebe dir was und du kriegst was
Also
zurück.
für eine Hand wäscht die andere
Genau,
Prinzip.
eine Hand wäscht die andere. Genau. Und nicht als Wert, den ich im Kopf habe, sondern das ist richtig so, also mehr oder weniger in der Biologie von Menschen drinnen. Ich habe was davon, wenn ich dem anderen auch helfe, wenn der mir geholfen hat. Oder wir haben es ja oft, ja, ich fühle mich dem gegenüber verpflichtet, weil der hat mir geholfen. Und das ist Reziprozität. Und das können wir im Marketing nutzen auch. Also zum Beispiel durch Werbegeschenke. Wenn ich jemandem eine schöne Uhr schenke und habe, das sind natürlich entsprechende Produkte dahinter. Wenn ich einen Kran verkaufen will und dieses Werbegeschenk ist eine nette Uhr, dann, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es muss ungefähr gleichwertig sein, also es muss gefühlt gleichwertig sein,
Ich
was
finde,
du.
Werbegeschenke funktionieren, Werbegeschenke. Also ich finde Werbegeschenke, empfinde Werbegeschenke heutzutage fast eher als nicht nachhaltig, beziehungsweise ich ärgere mich darüber, dass man so viel Scheiße zugeschickt kriegt.
Ja, klar, ein Kugelschreiber mit deinem Logo drauf, ist irgendwie, ja, das lockt niemanden mehr hinterm Ofen hervor, wie man so schön sagt. Aber wir können ja gleich, ich wollte eigentlich jetzt erstmal die Prinzipien alle vorstellen, weil wir können gleich darauf eingehen, weil du sagst, Werbegeschenke sind doof. Einfach gesagt, unsere ganzen Inhalte, die wir Kunden schenken, sind Werbegeschenke. So. Und das kann man natürlich auch in der nochmal Ebene drunter nutzen und sagen, ich habe jetzt nicht nur einen tollen Blog als Olaf, und veröffentliche da irgendwie geile Inhalte, die den Leuten, die andere Marketer weiterbringen. Und die haben dafür den Olaf im Kopf, wenn es um Natural Language Processing geht oder was auch immer, sondern auch in meinen Texten. Also je. Und ich habe dann gesagt, das ist der Nutzen vor allem. Also je größer der Nutzen von meinen Texten oder von meinen Inhalten ist, von meinen Videos, je größer der Nutzen hier von unserem Podcast ist, desto mehr bekommen wir zurück. In Form von treuen Hörern, in Form von vielleicht auch mal Anfragen für unsere Agenturen, was auch immer. Also wenn ich an Content mit diesen Dingen im Kopf rangehe und sage, je mehr ich, und es gibt natürlich eine Grenze irgendwo, also was ich kostenlos hergebe.
Es gibt auch Menschen, da funktioniert das nicht, weil die drehen es eher den Spieß um und kopieren was von dir, ohne dich zu referenzieren.
Ja, es gibt auch die chronischen Freeloader. Klar. Aber wir machen es bei der Wortliga-Textanalyse zum Beispiel, das ist genau das Prinzip. Also unser Tool ist ja grundsätzlich kostenlos, es kommt halt Werbung. Und deswegen benutzen das halt viele, viele, viele tausend Leute. Und viele, viele, viele Leute kaufen dann halt auch das Tool, aber eine unendlich viel größere Zahl benutzt es halt kostenlos. Das sind die Freeloader, werden sie auch böse genannt manchmal. Aber letztendlich, ja, also kriegst du halt was zurück. Du kriegst halt was zurück, je mehr du den Nutzen steigerst. Und wenn du halt jetzt an Inhalten arbeitest und das im Kopf hast, also je größer der Nutzen dann am Ende, nicht nur je holistischer die Landingpage, sondern je größer der Nutzen in dem Ding, in dem Text ist, desto mehr Dankbarkeit ernte ich. Und Dankbarkeit ist ein Riesenfaktor, um Leute halt offen zu machen für dich. Erstmal für deine Marke, für deine
Ich
Produkte.
glaube, deshalb machen wir
Ja.
Content Marketing. Das sind ja
Ja.
einfach Prinzipien. Aber natürlich muss man sagen, gefühlt durch den wissen viele auch das gar nicht mehr so wertzuschätzen, wenn du was Geiles produzierst an Content, weil sie es gefühlt gefühlt an jeder Ecke inzwischen hinterhergeworfen bekommen. Und dadurch sinkt natürlich diesen Wert, was du gerade als Wert beschrieben hast, ne? Diese Wertschätzung ist, glaube ich, wenn du mit Content arbeitest, schwierig, weil viele Menschen gar nicht den Wert im Vergleich zu dem anderen Content, den sie dann bei deiner nächsten Ecke finden, halt nicht mehr so einschätzen können. Also es ist halt ein Content, die kriegt man ja eh überall umsonst. Das finde ich halt ein bisschen schade inzwischen, ist es halt leider so.
Du musst halt den Nutzen vergrößern. Also also du hast ja recht. Es gibt unglaublich viel Kram draußen, unglaublich viel Inhalte, kostenlos. So, und deswegen ist ja erstmal, was kostenlos ist, das stimmt schon, denke ich auch, das kostenlos, das kann ja jetzt eh nicht so viel wert sein. Aber man kann die Leute halt auch überraschen. Das Problem ist ja, die Leute dahin zu bringen, dass sie den kostenlosen Blogartikel auch aufmerksam durchlesen. Das ist ja der Trick dabei. Und da ist halt meine Antwort, darum geht es auch ganz viel im Webinar, Nutzen maximieren. Also, und den Nutzen maximierst du halt, indem du zum Beispiel ein ganz bestimmtes Problem
ansprichst. Aber das Thema hatten wir ja in den letzten beiden, mit dem Volker Sota und mit der Sendung davor hatten wir dieses Thema, ne, mit der nutzerorientierten, nee, wie hieß es? Mehrwert, das wäre dein Thema, das du ja reingebracht hast. Hört euch einfach die letzten zwei Sendungen an und ja, dann stößt auf
genau das Thema. Aber also dieses Prinzip, das wirkt halt in uns Menschen, das Prinzip der Reziprozität. Und ich muss halt in einem immer härteren Wettbewerb, wenn es jetzt um Inhalte geht, die Leute halt sich aussuchen können, muss ich halt immer spitzer werden, ist meine Devise. Ich muss halt was bieten, wo die Leute fast nicht mehr anders können, als sich's durchzulesen. Ja. Und wir bei unserem Tool, also ich komme immer wieder klar gern drauf zurück, das sind zum Teil Leute, die sich das Pop-up kommt ja so und so viele Sekunden, 20 Sekunden lang, die verbringen zum Teil in der Session 10 Minuten lang vor dem Pop-up zusammengerechnet, weil die das Tool halt so gerne nutzen, aber nicht dafür zahlen wollen. Ja, mein Gott, krass, ist es halt so.
Krass.
Ja, 100 Euro im Monat, nee, 100 Euro im Jahr, nee. Aber ja, wenn der Nutzen groß genug ist, dann tun sich die Leute das halt an. Und weil du sagst, ja, die kostenlos ist nichts wert, die meisten Inhalte sind halt auch so scheiße allgemein und voller Phrasen. Also, ja, wie viele Seiten fangen an mit Willkommen auf unserer Website? Das lese ich doch gar nicht mehr, den ganzen Scheiß.
Aber also, wenn du so eine Headline hast. Das sind ja andere, sind ja ganz andere. Ja. Startseite, wir reden ja nicht von Startseiten.
Ja, oder 10 Tipps, wie du deine Website optimierst. Das habe ich doch schon 80 Mal gelesen. Natürlich interessiert es mich nicht mehr. Aber 10 Tipps, wie Optiker in der Corona-Krise den Verkauf über ihre Website steigern, das will ich halt, das lese ich. Wenn ich
eine Optiker bin. Also übrigens aus.
Ja. Ja. Das lese ich, wenn ich betroffener Optiker bin. Ja, ich muss halt spezifisch sein und auf die Probleme eingehen von den Leuten, dann funktioniert es immer noch. Okay, also ich habe so ein Lieblingsbeispiel von der Firma Paulus Lager. Mit professioneller Lageroptimierung mehr Freizeit und 9.000 Euro mehr Gewinn pro Kopf. Wer da nicht weiterliest, das ist jetzt auch ein Startseitending, aber wer da nicht weiterliest, der ist einfach ein Depp, wenn der ein Lager hat. Der ist verrückt. Ja, genau. Okay, also Reziprozität. Da können wir halt wirken über Content. Und wenn wir das im Kopf haben, ich kriege was zurück, wenn ich Nutzen steigern kann, ich mir überlegen, was kann ich mehr bieten als nur irgendwie blockweise Fließtext. Das Like als Sympathie ist ein Faktor. Also wenn die Leute in Olaf Kopp sympathisch finden hier im Podcast, so, ja, mit dem Typen könnte ich mir vorstellen, mehr zu machen. So, das ist einfach, oft fallen Entscheidungen eben für Produkte, für Dienstleister, weil die mir sympathischer sind. Wir entscheiden dann mit dem Bauch. Ja, das redet man sich mehr gerne ein, dass man so rational ist und ja, aber meistens haben wir halt nicht eine Tabelle offen mit 50 Optionen und da wägen wir ab, sondern wir sagen, ja, aber ich will mit denen zusammenarbeiten, die sind cool, das passt.
Ja, das habe ich, das erlebe ich ja selber auch. Also auch mit dem Content, das ist auch, das wollte ich nicht wegmachen, aber ich will einfach nur sagen, dass diese Reziprozität, ich glaube, die ist im Rahmen wenn es auf Content bezogen ist, aufgrund des Riesenangebots da draußen an kostenlosen Inhalten halt deutlich, also da abgedämpfter worden, wird, glaube ich, abgedämpfter sein als früher. So.
Ja, es ist ein härterer Wettbewerb, ja, absolut. Ja. Und ich, also viele Inhalte scheitern halt immer mehr Sachen, die wir veröffentlichen, scheitern halt. Das ist so.
Du hast vor 10 Jahren bist du hinter, wenn du so ein kostenloses Ratgeber oder White Paper downgeloadet hast, haben die Leute, yeah, geil und so, oder wenn du eine Studie rausgebracht hast, haben sich die Hände nachgeleckt. Sind so wie reingelaufen und gesagt, yeah, und heutzutage kriegst du überall sowas hinterher.
An jeder Ecke Studien.
Und inzwischen produzieren verschenken die viele ganze Bücher.
Ja.
Die produken und verschenken dann und zuschicken, wo die Produktionskosten dann meinetwegen aber auch, wo du dann wirklich 15, 20 Euro Produktionskosten alleine hast
und das
verschenkt. Ne?
Ja, absolut. Ja. Content-Inflation.
Ja.
Aber das darf nicht den Eindruck erwecken, dass Content nichts mehr wert ist. Das ist ja eine Falle. Du kannst, glaube ich, da immer mehr rausstechen dadurch.
Ich glaube, wir reden ja auch ziemlich stark jetzt aufgrund unserer Erfahrung auch in der Marketingbranche und in der Online-Marketingbranche. Es ist natürlich in anderen Branchen sieht das natürlich deutlich anders aus. Und wir würden jetzt nicht einen Content-Marketing-Podcast machen, wenn wir sagen, es bringt alles nichts mehr.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass du halt schon was ganz Besonderes machen musst, um diese Reziprozität wirklich zu erreichen. So.
Ja. Wir haben ja auch gesagt, man muss halt qualitativer denken. Ja?
Also was anderes ist es, glaube ich, wenn du denen auf eine andere Art und Weise weiterhilfst. Das gilt ja für alles. Wenn du zum Beispiel bei dem vorbeifährst und ihm kostenlos einen 2-Stunden-Workshop gibst, dann wirkt es, glaube ich, nochmal anders, weil das sticht dann wirklich heraus. Weil dann hat er auch einen direkten, da hat er dir in die Augen geguckt und ich glaube, diese Reziprozität wirkt vor allen Dingen im direkten Kontakt.
Ja.
Weil dann passiert psychologisch noch mehr, als wenn ich irgendwie einen Text nur schreibe und der liest sich von einem unbekannten Typen, wo nur so eine Autorenbox irgendwie drunter steht, einen Beitrag durch.
Ja. Ich meine, wir haben ja ein anderes Problem auch. Es geht ja erstmal auch, also was der Nutzen dann am Ende ist von unserem tollen Webinar oder von unserem tollen Beitrag oder vom Video. Also mir schreiben oft Leute in meinen YouTube-Channel, hey, toller Channel, warum hast du so wenig Abonnenten? Also meinen privaten Herz bis Kopf. Keine Ahnung, sag du es mir. Also du musst halt erstmal so sichtbar sein, weil es gibt ja eine unglaubliche Hürde auf dem Weg dahin zu dir als Content-Produzenten. Das ist ja auch das Problem. Dann kannst du natürlich auch wieder sagen, ja, da biete ich ganz viel Nutzen auf dem Weg dahin, dann finden die Leute zu mir. Aber auch das ist halt ein Dschungel.
Also, ja, aber in dem Bereich, wo du dich da mit dem Blog bewegst, da gibt es auch schon wie Sand am Meer. Ne? Also
ja, klar, da geht es um Lebenshilfe.
Und so Geschichten, das ist ja, da kriegst du ja auch alles, Podcasts noch und nöcher, YouTube-Channels noch und nöcher.
Ja, du musst dich jetzt spezialisieren. Also bei mir auch, ich kann es auch öffentlich machen, weil es nicht mein Business ist. Ich hatte 1000 Leute pro Tag zum Teil drauf, auf dem Blog, einfach ohne wirklich viel zu machen dafür. Und der Traffic geht so die ganze Zeit runter. Und jetzt bin ich gerade irgendwie bei, keine Ahnung, bei 200 am Tag. Und dann dachte ich mir so, ja, warum soll ich es eigentlich noch machen? Ich muss mich auf die Wortliga konzentrieren. Und dann dachte ich mir, nee, das Ding ist schon was wert und ich habe da auch schon was gemacht, was geschaffen. Und die Leute, die dann irgendwie das durchlesen, die lesen dann sich auch 10 Artikel durch. Aber ich muss halt mehr in diese Richtung gehen. Lieber helfe ich 1000 Leuten, und zwar so richtig krass, also helfe denen weiter, anstatt halt 100.000 so ein bisschen.
Ja.
Haben wir ja am Anfang auch drüber geredet. Also wenn wir 1000 Kunden hätten, die uns alle unsere Produkte abkaufen, hätten wir kein Problem.
Ich glaube auch, es ist ja generell so, Masse ist nicht klasse. Ne? Ja. Also ich sag mal so, ich bezweifle, dass aus einem OMR-Podcast, meinetwegen jetzt mal als Beispiel, der ja ein hundertfaches oder zehnfaches mindestens oder 20-faches Reichweite von uns erzeugt, dass dort, wenn der gute Philipp Westermeier Dienstleistungen anbieten würde im Online-Marketing-Bereich. Ich glaube, da würden nicht viel mehr draus, Aufträge draus entstehen, als auch aus unserer Reichweite. Weil, weil der am Schluss ist der Inhalt seines Podcasts nicht disrespektierlich, aber hat ja nichts mit Online-Marketing zu tun, sondern mit Business-Themen und den großen Zahlen und den großen Kampagnen. Aber er zieht damit halt natürlich und durch das ganze Event und sowas er hat, hat er halt diese große Reichweite. Aber ich glaube nicht, dass das, dass dieser Podcast automatisch dann exponentiell, also proportional mehr Aufträge generieren würde, als wir es über unseren Podcast
machen. Genau. Es kann sein, dass es einen Podcast gibt, der vielleicht nur 100 Zuhörer hat im, im Monat, aber der da wird jeder fünfte Hörer zum Kunden, weil die halt in einer geilen Nische drin sind, weil die besonders, weil die irgendwie was besonders machen für ihre spitz definierte Zielgruppe. Also klar, Reichweite. Ich muss da halt auch weg von der Denke. Also wie viele Leute auf meinem Blog drauf sind, ist eigentlich erstmal egal, weil es geht ja um die Rate, wie mit wie vielen Leuten, also wie viel kauft mein Buch jetzt in dem Fall? Was ist die Rate von den Leuten, die regelmäßig auf meine Seite kommen? Also ich wäre mit 1000 regelmäßigen Lesern und dann vielleicht auch Käufer von meinem Buch, von meinem Kurs, wäre ich zufrieden.
Bei Reichweite, Reichweite ist eine ziemlich, hat ziemlich viel mit Ego zu tun.
Ja,
also,
ja,
ja. Große Ego-Kennzahl. Klicks und Reichweite.
Ja.
Ist, du hörst bei YouTubern, es geht immer nur um Views und, und etc. Und damit, das ist die Messgröße, aber am Schluss ist es, glaube ich, eine ziemlich große Ego-Größe.
Ja.
Natürlich kannst du bei YouTube über deine Reichweite auch Geld verdienen, über deinen Channel dann, wenn du, da musst du aber schon richtig groß sein.
Mhm.
Aber am Schluss ist Reichweite eine Ego-Kennzahl.
Ja, wir sind eigentlich jetzt ganz cool vom Thema abgekommen. Ne?
Ja.
Aber das ist sicher auch bei Unternehmen so. Also die Leute, die dann sagen, geil, wie der Traffic steigt, ist doch auch am Ende ist es so ein bisschen Ego und das kann ich dann wieder meinem Vorgesetzten zeigen und sagen, hier.
Ja, oder Sichtbarkeit im SEO ist auch im Endeffekt
Ego.
Ne? Du kannst schon, ich finde, da ist Sichtbarkeit direkt mit deinem Job verknüpft ist, weil du ja Sichtbarkeit auch erzeugen willst. Wir nutzen es ja jetzt auch für als USP für unsere Agentur, dieses Sichtbarkeitsthema, weil wir so sichtbar sind als USP, aber am Schluss ist es auf andere Geschäftsmodelle bezogen, ist Reichweite. Ja, aber so denken halt Marketingleute oft.
Ja, ja.
Denen geht es um Reichweite und die Reichweite, wenn dann die Reichweite wenig Geld kostet, ist das schon ein Riesenerfolg.
Ja.
Aber ob das, wenn sie mit wenig Geld viel Reichweite erzeugt haben, ist das schon eigentlich das Hauptziel erfüllt?
Ja.
Wenn du dann mal nachfragst, was hat euch die Reichweite dann gebracht, dann wird es halt ruhig. Ne?
Eigentlich ist es ein Thema für eine Sendung, weg von der Reichweite. Ja. Hört man mich noch?
Ja, ich höre noch.
Weg von der Reichweite.
Ich sage ja auch immer, TKP sollte eigentlich langsam mal ausgestorben sein als Messgröße oder Wertbemessungsgröße, aber gut.
Ja. Hab mir mal ein Post-it geschrieben, weg von der Reichweite. Genau, egal wie viel Reichweite ich habe, ich sollte in meinem Content sympathisch rüberkommen.
Ja.
Das ist das zweite Prinzip. Sympathie, haben wir schon gesagt, da kaufe ich lieber was bei dem sympathischen Verkäufer im Tum, da kaufe ich gerne meine Stichsäge, mein Lieblingsbeispiel. Und wenn ich es halt schaffe, dass mein Artikel oder mein Video halt auch sympathisch rüberkommt und nicht nur inhaltlich aufschlussreich, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Leute unsere Inhalte regelmäßig konsumieren und natürlich, wenn ich was verkaufe, auch, dass jemand was kauft.
Aber da glaube ich, dass wirklich Podcast und Audio vor Text kommt, um das zu erreichen.
Ja, weit drüber, weil du kannst ja im Text wenig Persönlichkeit zum Beispiel rüberbringen. Du kannst aber im Text, also es ist ja ein Textwebinar, du kannst schon zum Beispiel durch deine Sprache sympathisch rüberkommen. Also dadurch, wie du einen Text schreibst, wie du mit den Leuten kommunizierst, da kannst du sympathisch rüberkommen.
Aber du hast halt nur diesen einen Kanal, ne? Wenn uns jetzt einer unser Video guckt, dann neben unserer Stimme, beim Audio hast du nur die Stimmfarbe oder was du halt erzählst.
Ja.
Und im Video hast du noch deine, wie du aussiehst und agierst halt. Ne? Kommen wir zum dritten Punkt.
Dritter Punkt. Ich gehe ja gerade mal die Faktoren durch. Also das wäre jetzt der letzte Punkt, wo wir aus meiner Sicht was mit dem Content machen können. Vielleicht fällt dir noch was ein. Autorität. Das heißt, wenn ich regelmäßig zu einem Thema spitz veröffentliche. Also zum Beispiel Olaf Kopp zu seinem NLP-Thema oder Guidon Wagner zu seinem verständliche Texte schreiben-Thema. Dann erarbeite ich mir da eine Autorität. Und Autorität Absolut. Ist ein Riesending, um Leuten zu signalisieren, ich kaufe nicht bei den 5 Millionen Content-Produzenten da draußen, sondern bei dem, weil der ist der Top-Experte zum Thema Natural Language Processing oder wie auch immer. Den beauftrage ich als Berater. Also verschaff dir mit deinen Texten Autorität. Das geht natürlich auch wieder in der Makroebene im Text, indem ich zum Beispiel Experten in meinem Content zu Wort kommen lasse. Mhm. Zum Beispiel. Oder was haben wir noch aufgeschrieben? Umfragen, ja. Wenn ich selbst, wie die Wortliga Texter-Studie mit 100 Textern gesprochen habe, oder ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, war auf jeden Fall dreistellig. Also, so, dann bin ich ja jemand, der da Daten besitzt und der nicht irgendwas daher plappert, sondern der kann auch was beweisen. Also so kann ich mir Autorität
aber
verschaffen.
Aber da sind wir doch wieder bei dem Punkt, was ich so seit Jahren erzähle. EAT, das EA steht für Autorität bei Google. Digitale Algorithmen von den großen Gatekeepern versuchen genau das mal algorithmisch zu erfassen. Und das, am Schluss ist es so, geht es darum, dass deine Marke mit bestimmten Themen verknüpft wird.
Ja. Genau.
Und dadurch, und je häufiger das vorkommt, desto mehr Autorität bekommst
du. Ja, und da sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin daher geplappert habe, Spezialisierung. Also spitz werden, spezialisieren bei den Inhalten. Und
musst du noch gar nicht mal. Du kannst ja auch, Coca-Cola ist eine Autorität im Bereich Erfrischungsgetränke, also überhaupt nicht spitz.
Aber die, ja, aber...
Also
ja,
du kaufst, das ist eine Autorität, hat nicht zwangsläufig mit spitz und so Nische zu tun.
Hast recht. Ja. Ja, stimmt.
Es ist immer nur das Thema, in dem du dich platzierst, ob dieses ein breites Thema oder ein spitzes Thema ist.
Bin ich jetzt sehr von mir aus.
Es ist für ein Nischenthema natürlich einfacher, weil der Wettbewerb wahrscheinlich nicht so stark ist.
Ja, ja, bin ich jetzt ganz von selbst davon ausgegangen. Ja, ja klar. Aber mir fällt da gar nichts ein, jetzt in unserem Bereich, wie man ohne in der Nische zu sein, zum Experten werden könnte. Also gut, Online-Marketing-Rockstars nimmt man vielleicht auch als Experten für irgendwas wahr, aber für was? Ich kenne die nicht. Ich kenne sie nicht. Du kennst die Chance, sie
kennen. Für Online-Marketing alleine, weil sie mit dem Namen vorkommt. Ne?
Mhm, okay. Wenn du sagst, dass man die dann auch als Experten, also als, ja gut, als Autorität nimmt man sie allein dadurch wahr, dass sie extrem bekannt sind, dass du den Namen schon 5, 6, 7 Mal gehört hast.
Ja, und da hast du wieder die Verknüpfung, Thema und Marke. Ja. Online-Marketing, Thema und Marke.
Ja, ja. Aber mir, ja genau, wir kommen immer wie ein Level drüber. Mir geht es ja um den Inhalt. Also wenn ich Inhalte produziere, wie verschaffe ich mir sofort Autorität? Und das tue ich halt dadurch, dass es aufschlussreich ist, dadurch, dass ich selbst vielleicht Autorität schon bin und das jetzt zeige, weil ich in dem Thema mich gut auskenne und das zeige oder weil ich eben Autoritäten interviewe oder ja, wie auch immer. Ja, also nicht wie auch immer, sondern ich muss halt auch von der Sprache her, also wenn ich einen journalistischen Schreibstil habe, auch dadurch verschaffe ich mir, wenn ich einen Blog habe, mehr Autorität, als wenn das so laienwissenschaftlicher Schachtelsatzstil.
Ja, manche stehen auch auf Dominanz und verwechseln das mit Autorität und meinen dann, dass eine Autorität wäre, weil er ganz besonders laut schreit oder ganz besonders laut ist oder ganz besonders dominant schreibt. Es gibt ja auch, du kannst ja auch dominant schreiben. Du kannst ja sagen, oder sehr dominant und indem du einen Rant schreibst, meinetwegen. Weißt du, wenn du einen Rant schreibst, also gegen irgendwas abhatest quasi, dann wirst du dann plötzlich auch als Autorität wahrgenommen, weil du irgendwie, so ein Attila Hildmann wird für bestimmte Zielgruppen auch eine Autorität sein, irgendwie, weil er halt besonders dominant auftritt. Ne?
Mhm. Das ist die böse Seite der Autoritäts, um sich Autorität zu verschaffen. Kann schon sein. Wobei du musst halt auch, müssen die Leute halt auch zuhören. Also du musst es auch da irgendwie vom Aufbau, wie du den Text oder das Video jetzt produzierst, musst du dich schon auch als Autorität erstmal in die Köpfe spielen. Also das geht jetzt, glaube ich, nicht allein durchs Hating oder durchs Ratgeben Oder?
Nee, du, aber das geht so ein bisschen in Richtung, was du eben gesagt hast, indem du dich umringst mit Leuten, die
Ja,
Autorität haben,
ja.
strahlt diese Autorität auf dich ab, ohne dass du selber groß eigentlich was Inhaltliches groß beigetragen hast. Ne? Das passiert auch andauernd. Ne? Also es gibt ja diese typischen Ego-Bait-Kampagnen, wo Menschen ganz genau wissen, wenn sie das Ego von anderen befriedigen, rennen alle hin und publizieren Content kostenlos für die und nachher strahlt es aber in erster Linie auf deren Marke ab und nicht auf die Einzelnen, die da den Content beigetragen haben.
Ja.
Ne, das sind ja diese typischen Ego-Bait-Geschichten irgendwie, die
Ja.
auch immer sehr gut funktionieren.
Ja. Und was viele auch denken, gerade weil du Ego sagst, wenn ich mich kompliziert ausdrücke, verschaffe ich mir Autorität. Also es stimmt einfach nicht. Also mein viel zitiertes Lieblingsbeispiel ist der Harald Lesch, Astrophysiker und TV, extrem bekannter TV-Mensch. Der hat eine Autorität, aber der hat es nicht mit komplizierter Sprache hingekriegt, sondern der hat geschafft, dass ich als 15-Jähriger von meinem Schwarz-Weiß-Fernseher gelegen bin und nachts Harald Lesch und über Astronomie gehört habe. Und ich habe sofort verstanden, was er mir erzählt hat. Natürlich auf einer oberflächlichen Ebene. Man kann ja nicht tiefgründig als 15 oder auch jetzt könnte ich es nicht verstehen, was genau ein schwarzes Loch ist. Aber der Erzähler hat es halt so erzählt, dass man es andersweise verstanden hat. Und
Er
so ist es.
passte zu dem, und da sind wir bei Zielgruppe, und da bin ich auch schon der Meinung, das müssen wir schon differenziert betrachten. Nicht jede Zielgruppe steht auf eine wissenschaftliche Arbeitsweise oder auf eine tiefjournalistische Arbeitsweise, sonst würden nicht so viele Menschen Bild lesen. Ne? Also
Ja.
es gibt halt Unterschiede in Zielgruppen. Es gibt halt Leute, die lesen lieber eine Zeit und es gibt Leute, die lesen lieber ein Bild. Und da gibt es schon vom Tiefgang her einen journalistischen Unterschied, denke ich.
Ja, aber es ist nicht die Komplexität. Ja,
Nee, aber
absolut. Aber es ist nicht die Kom.
weil du gerade aber vorhin gesagt hast, dass dass die journalistische Arbeitsweise, dass man dadurch sich als Autorität platzieren muss. Die Bild ist einfach nur
Das stimmt.
laut. Die Bild ist einfach
Ja.
nur laut und es hängt immer, und das sagen wir auch immer wieder im Podcast, es hängt von der Zielgruppe ab. Du musst wissen, was deine Zielgruppe für eine Sprache und für einen Habitus auch im Endeffekt geil findet. So. Oder wie wie musst du sein, damit deine Zielgruppe, die du ansprechen willst, auch dich als Autorität halt ansieht, ne?
Die Bild ist laut, aber die Bild ist auch prägnant, zum Beispiel. Also, wir sind Papst oder sowas, würde die FAZ nicht schreiben. Aber die Bild verschafft sich darüber halt eine Aufmerksamkeit. Ja.
Bei einer bestimmten Zielgruppe.
Bei einer bestimmten Zielgruppe. Absolut. Es
Genau, und
geht ja
es geht
immer
nicht
um
um
die
die
Zielgruppe.
Zielgruppe, mir geht es um die Zielgruppe. Ich will einfach
Ja.
vermeiden, dass wir pauschal,
Ja.
weil meistens sind pauschale Aussagen falsch, sage ich ja immer schön pauschal.
Ganz schön pauschale Aussage.
Ja.
Der pauschalste Olaf Kopp. Aber trotzdem, mir ging es um die Komplexität der Sprache. Und du kannst, Bild ist jetzt einfach geschrieben, FAZ eher nicht oder die SZ. Aber da geht es mehr um die Themen. Also ich glaube nicht, dass wenn die SZ und die FAZ sich einfacher ausdrücken würden, dass ihnen Leser abhanden kämen. Glaube ich nicht. Ist nicht so. Das ist eine Einbildung. Die langen Schachtelsätze, die man doppelt lesen muss, da steht auch der Uniprofessor nicht drauf. Und auch der muss es doppelt lesen. Es gibt gehirngerechte Sprache und es gibt nicht gehirngerechte Sprache. Die Bild spricht gehirngerechte Sprache. Da fühle ich mich von den Themen abgestoßen. Aber von der Sprache her, wenn es wie Bild wäre und vom Inhalt wie die FAZ, fände ich es vielleicht geil. Also, aber du hast absolut recht. Es geht um die Themen, um die Gedanken, die da drinnen bearbeitet werden. Aber wenn ich eine komplizierte Sprache, wenn ich mich gewählt, das stimmt nicht. Ich drücke mich nicht gewählt aus. Wir haben Leute bei uns, die den Kurs machen, zum Beispiel unseren Texterkurs, die interessiert sind und die sagen, ich will Behördensprache lernen. Also die wollen in der Behörde anfangen zu arbeiten und wollen den komplizierten Sprachstil lernen. Ich sage, ich bringe genau das Gegenteil bei. Und die Behörden übrigens, die sind auch bei mir im Kurs, sondern auch die vereinfachen gerade ihre Sprache. Also das ist ein Riesenirrtum zu denken, komplizierte Sprache verschafft mir Autorität. Das
Ja, die
ist
Frage ist, kompliziert Schachtelsätze ist ja eins. Jetzt ist die Sache aber Nutzung von Fachbegriffen zum Beispiel. Also ich habe mir zum Beispiel bei meinem Content eine Zielgruppe ausgesucht, die halt schon advanced ist. Wenn ich da anfange, zu einfach zu schreiben, dann spreche ich diese
Dann
Zielgruppe nicht an.
wundern die sich.
Dann wundern die sich,
Ja.
beziehungsweise ich suche es mir aus, je nach Zielgruppe.
Ja.
Und dann lege ich mich natürlich auch fest.
Ja.
So. Und wenn meine Zielgruppe natürlich irgendwie eher eher Leute sind, die vielleicht Bildleser sind, dann muss ich natürlich meinen Content ganz anders gestalten, ja, als wenn ich Leute ansprechen will, die eher vielleicht die Zeit lesen.
Ja. Die wundern sich, wenn du SEO jedes Mal erklärst, was das ist. Weil das ist ja ein Schmarrn. Ich nehme mal Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. SEO als Fachbegriff ist ja kein wirklicher Fachbegriff mehr. Oder was ist ein Fachbegriff? Bounce Rate. So, das wissen die einfach. Aber trotzdem kannst du auch mal Absprungrate schreiben oder wenn Leute sofort von der Seite verschwinden, musst nicht immer Bounce Rate schreiben. Bounce Rate. Und du musst auch nicht diese aufgeblähte Sprache, ja, die Bounce Rate reducen, das gibt's nicht. Aber ja, weißt du, was ich meine? Je deutscher, je klarer du halt kommunizierst, desto mehr Leute hören dir zu und dann, das ist auch wieder verknüpft mit Reziprozität, wenn die Leute sagen, so ist das ja interessant. Ja, aber du hast recht. Also Fachbegriffe, die Zielgruppe, die würde sich wundern bei dir, wenn du immer Bounce Rate erklärst.
Exakt. Ich habe mich da halt auf die Nische, im Effekt habe ich mich auf die Nische konzentriert. Ich will ja bei Branchenkollegen auch und bei fortgeschrittenen Online-Marketern gelesen werden und eben nicht von der breiten Masse. Ja. Beziehungsweise die breite Masse ist ja, das Glossar ist für die breite Masse bei mir, aber der Blog ist halt für die Fortgeschrittenen. Und da schreibe ich auch, da geht es halt tiefer, ne? Und das ist halt nicht für jeden was, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, da brechen viele auch einfach ab, so, aber das ist ganz bewusst.
Mhm. Ja.
Einkalkuliert, also.
Ja. Ja. Also verschaff dir Autorität vor allem über den Gehalt deiner Inhalte und nicht über die Aufbereitung der Inhalte. Ich behaupte auch ein Video von einer weißen Wand, wo der Sprecher das iPhone in der Hand hält und sich damit selbst filmt. Da kann man Autorität ausstrahlen, wenn der Inhalt passt. Hm. Der Cialdini hat übrigens mit Autorität zum Beispiel so Werbung mit Leuten im weißen Arztkittel gemeint oder der Professortitel. Okay. Also wenn du einen Doktortitel oder wenn du eine Professur hast, das verschafft dir auch Autorität. Ist zwar dumm, aber es ist so. Ja. Kann der riesen die größte Idiot sein.
Deswegen, ich glaube, deswegen machen es auch die meisten.
Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, und Professor Dr. Olaf Kopp würde natürlich cooler klingen.
Hey, ich bin Diplomkaufmann, mein Lieber.
Diplomkaufmann Olaf Kopp, Inhaber von der Heise Medien Group.
Spaß.
Genau. Die anderen Faktoren, die lese ich jetzt auch noch vor, aber da können wir meiner Meinung nach im Inhalt nicht so viel machen. Wobei, doch im Inhalt schon, aber aus Texter-Sicht nicht
gesehen. Mach mal ganz kurz und knackig.
Ja, genau. Also soziale Bewährtheit. 50 Leute stehen vorm rechten Café, vom linken steht niemand, dann laufe ich zum rechten Café hin. Wenn früher gab es ja die Facebook-Boxen, 500.000 Leuten gefällt, Aufgesang, muss geil sein. Kann ich natürlich irgendwie meinen Inhalt nutzen, Kundenstimmen oder
ja. Da sind wir übrigens aber bei Elementen, die nicht, und da würde ich auch gerne, das sind natürlich, und da sind wir bei dem Thema, wo halt nicht nur der Text verkauft auf so einer Landingpage, sondern auch die Elemente verkaufen. Ne? Und damit beschäftigen wir uns ja viel in unseren Landingpage-Konzepten. Was für Module und Elemente sollten neben dem Text auf jeden Fall auf so einer Landingpage, die verkaufsorientiert ist oder lead-orientiert ist, halt auftauchen.
Ja, genau. Also wusstet ihr übrigens, dass Aufgesang auch Landingpage-Content produziert, in Klammern, und die Wortliga auch? Nee, absolut richtig. Ich habe auch jetzt auch gerade viel, und ich denke oft viel zu sehr aus der Textperspektive, was auch ein super Beispiel für soziale Bewährtheit ist einfach eine Fox-Geschichte. Also wo ein Kunde...
Hate Studies, Kundenstimmen, wollen alle auf eine Landingpage drauf, die Leads oder Sales produzieren.
Genau.
Zumindest zum Download oder zum Link. Kundenstimmen sind halt Logos, Zertifikate, alles, was halt Vertrauen schafft, zusätzlich zu dem,
zu dem
Text halt.
Genau. Wenn ich weiß, Aufgesang macht was für Rossmann, ist das schon mal geil. Wenn dann auch noch Rossmann und Olaf ein Interview führen und sagen, wie geil das Projekt lief, habe ich auch noch Inhalt drin und der Kunde lernt vielleicht, der Interessent lernt sogar was vielleicht im Interview. Dann habe ich dieses soziale Bewährtheit-Ding drinnen, Autorität habe ich drinnen, weil Rossmann natürlich auch Autorität ist. Mhm. Ich habe vielleicht sogar Reziprozität als Faktor drinnen. Mega geil. Also Success Stories machen. Mhm. Absolut, ja. Prinzip der Knappheit. Ja, also könnte man auch sagen, wenn der Artikel, wenn da steht, nur noch bis morgen verfügbar, ab morgen ist es Premium-Content, lesen sich die Leute das eher durch. Ja, also man kann eigentlich die anderen Prinzipien auch für seine Inhalte nutzen. Also Knappheit, Verknappung ist ein Prinzip, das verkauft.
Exklusivität kommt vielleicht da auch noch drin vor, weiß ich nicht. Exklusivität ist auch so ähnlich wie Verknappung.
Ja, genau. Also Leser dieses Beitrags kriegen dann Gutscheincode und können sich mit dem Gutscheincode die Textanalyse Premium für 20% weniger kaufen. So, das wäre der Gutscheincode gilt bis nächste Woche, hatten wir vorhin das Thema.
Also diese Exklusivität ist Exklusivität ist eng mit Knappheit verbunden. Also dieses Clubhouse, dieser Clubhouse-Hype war genau diese Kombination.
Ja.
Heute will davon keiner mehr was wissen, aber damals hat es halt wie bei so vielen anderen Beispielen extremst gut funktioniert, um sowas ganz schnell hoch zu skalieren.
Ja, oder vom Karl Kratz, dieser, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Karls Chor, wo nur so und so viele Leute drin sein konnten oder können.
Ja.
Ist mir scheißegal, was ich zahle, ich muss da drin sein, weil nur 100
ganz
Leute.
Ganz elitärer, exklusiver Kreis, ja.
Ja. Ach, da bist du auch drin, oder was?
Nee.
Also. Olas Chor, du bist in Olas Chor drin. Da würde ich auch gerne rein, aber muss ich noch ein paar Jahre Podcast machen mit dir. Genau. Oh ja, okay, das haben die sich selbst ausgedacht. Ja, das sind die 6 Prinzipien. Genau.
Okay, und jetzt schlagen wir die Brücke zu den verkaufsorientierten Landingpages oder Lead-orientierten Landingpages. Es geht ja nicht immer nur um Verkauf, es geht ja zum Beispiel auch um Leads.
Ja, ich meine, wir haben die Brücke die ganze Zeit geschlagen.
Also, okay.
Wir haben die Brücke die ganze Zeit geschlagen.
Also du hast jetzt die 6 Prinzipien von dem Caldini. Das sind die, die du auf jeden Fall versuchen solltest, auch in deinem Text, wenn möglich, zu berücksichtigen.
Genau. Und
das ist okay.
Ich sollte mir nicht irgendeine Taktik überlegen. Also kann man auch, aber ich würde eher es nicht machen, einfach blind sagen, ich muss meinen Text so und so einleiten. Das macht der aus den USA. Es funktioniert sicher. Sondern wenn ich diese Prinzipien im Kopf habe, wie ticken Menschen, dann kann ich meine Inhalte halt, wenn ich mit denen auch was verkaufen will, oder ne, geht ja nicht nur um Verkaufen, sondern auch wenn ich will, dass sich jemand kostenlos anmeldet oder wie auch immer.
Leads, ja. Oder
ja, genau. Wenn ich diese Prinzipien vor Augen habe, also vor allem finde ich bei Content-Sympathie, Reziprozität und die Autorität.
Deswegen ist auch wichtig, vielleicht kann man noch was für Elemente einfach um die Brücke zu schlagen. Das kann man durch einen Text, also wir versuchen halt bei unseren Landingpage-Konzepten, was kommt immer standardmäßig als Modul vor. Du guckst erstmal, was ist above the fold. Above the fold sollen, du willst im besten Fall die Leute schon gleich above the fold, ohne dass sie scrollen müssen, dazu zu bringen, ein Lead auszuführen oder im besten Fall zu kaufen. Mhm. Also deshalb achtest du drauf, du kannst da irgendwelche Eye-Tracking-Studien irgendwie benutzen, wo gucken die Leute überhaupt am meisten hin, weil meist weißt du, wo du welche Elemente irgendwie aufhängen musst. Dann ist es immer besser, mit persönlichen Bildern zu arbeiten, nicht mit Stockfotos. Also nicht Stockfotos erkennt man halt auf 100 Kilometer. Wenn da aber ein echtes Foto ist, zum Beispiel Agenturimpression,
genau,
in unserem Fall jetzt, oder wo du siehst, das sind wirklich die Menschen, die da arbeiten, oder eben Fotos von Ansprechpartnern.
Genau.
Kurz zum Hintergrund, was ist das, was macht dieser Ansprechpartner bei uns?
Ja.
Dann eben, wie gesagt, was ich vorhin aufgezählt habe, Zertifikate, Kundenlogos, irgendwelche Awards, die ich gewonnen habe, irgendwelche DIN-Nords, DIN-Zertifikate, die ich irgendwie habe, irgendwelche VDW-Zertifikate oder Verbandszertifikate, Verbandsmitgliedschaften, was gibt's noch alles? Dann gibt's noch Kundenstimmen natürlich, Case Studies, also wo ich darstelle, dass meine Arbeit auch erfolgreich war. Ja, und das sind eigentlich die Mischungen in Kombination mit einem gut geschriebenen Text, der animierend und aktivierend
wird.
So die das Geheimrezept für gute Landingpages, die auch jemanden zu einem Abschluss führen sollen.
Ja, genau. Also ich kann, genau, also du hast jetzt viel genannt. Wir kennen die Elemente ja alle schon, Kundenstimmen und, aber wenn wir wissen, warum gibt es überhaupt immer Kundenstimmen? Wir wissen das so intuitiv. Aber wenn ich weiß, es geht zum Beispiel, es geht um Sympathie, dann, wenn ich das bewusst im Kopf habe, während ich zum Beispiel die Landingpage konzipiere als Aufgesang oder den Text schreibe, als Wortlieger, okay, jetzt machen wir mal auf mit Werbung, wenn ich das im Kopf habe, ich schreibe jetzt zu diesem Thema, das ist vielleicht ein trauriges Thema sogar oder ein schwieriges. Ich schreibe dazu einen verdammt sympathischen Text, der wirklich empathisch auch ist, der empathisch auf die Bedürfnisse von den Leuten eingeht, wenn die
Der auch
Leute,
vielleicht die Gefühlswelt
genau.
wiedergibt, die ja jemand da hat. Ich denke da an Bestattungen zum Beispiel, dass du die
Ja.
Gefühlswelt auch aufnimmst und damit Empathie zeigst. Ja, der beschreibt gerade das, was ich fühle, so.
Ja, genau. Also genau, wenn ich so und dann auch, also die richtigen Ich-Botschaften sendest, so, also dich auch richtig, dich sympathisch präsentierst und nicht nur als ich bin der Beste. Also wenn ich zum Beispiel nur diesen Sympathiefaktor vor Augen habe, dann gehe ich ein bisschen anders ran an meine Inhalte. Also darum ging es mir, dass unsere Zuhörer bewusster an diese Dinge rangehen, an denen sie wahrscheinlich eh schon arbeiten. Oder dieses Reziprozitätsding, wenn ich einen Artikel schreibe, oder eine Landingpage konzipiere, was kann ich denn darauf machen, ein Werbegeschenk, was die Leute sich zum Beispiel runterladen, finde ich immer cool, oder PDF, und dann sagen, geil, das hat mir jetzt so weitergeholfen, das ist so cool, Aufgesang merke ich mir es ja, das, oh, da, oder da komme ich fünfmal, mein Lieblingsbeispiel ist, heißt glaube ich nicht mehr so Affenblock, er ist jetzt Chimpify oder so,
Simplifier,
heißt jetzt so wie alle, Fi. Na, Affenblock, Überschriftenvorlagen, 51 bewährte Überschriftenvorlagen. Da war ich sicher 30, 40 Mal drauf, habe es auch empfohlen, immer wieder. Super, super cool war ich total dankbar dafür, für diese Sammlung. Dem auch geneigt, dem Vladi heißt da. Also, so, wie kann ich diese Prinzipien bewusster einsetzen? Ja, wir tun die nochmal
Hast
in
du
den
bei ihm mal was
Shownotes.
gekauft?
Ja.
Hast du?
Ja, was hat der überhaupt verkauft? Ich habe da mal was gekauft, ja. Was war denn das?
E-Book wahrscheinlich? Oder der ist ja eine
Ja!
Agentur. Er ist ja eine Agentur.
Ich habe das E-Book gekauft. Ich habe oder
Ja,
ein
okay.
E-Book, weiß nicht mehr.
Okay, alles
Ja.
klar. Dann hat das ja
Aber
mit der Reziprozität funktioniert.
ja. Ja, und das funktioniert. Also auch bei meinem Privatblog, bei unserem Tool funktioniert es eh, weil die Leute einfach sagen: geiles Tool, geiles Tool, geiles Tool, danke, danke, danke. Viele kaufen es dann halt irgendwann. Und bei meinem Privatblog funktioniert es auch, wenn die Leute sagen, danke, das hat mir so weitergeholfen, ich bin hier gerade in einer echten Krise. Dann kaufen halt auch ab und zu Leute das Buch. Ja. Aber nicht, man ist einfach bewusst da haben. So, also man kann sich nicht vornehmen, jetzt schaffe ich Dankbarkeit oder so, aber einfach probieren, wie kann ich was verschenken? Wie
Ach, da sind wir am
konnte was
Schluss
verschenken?
bei Karma und da kannst du ins Spirituelle reingehen, irgendwie was du
Mhm.
raussendest, ohne bedingungslos raussendest,
Ja.
stößt auch bei irgendwem auf Gegenliebe.
Ja, absolut, ja.
Ist das nicht ein schönes
Und
Ende?
das ist ein schönes Ende. Also es war jetzt ein unglaublich hilfreicher Podcast, deswegen seid ihr sicher auch so dankbar, dass ihr uns einen Daumen nach oben bei YouTube gebt oder uns bei Spotify bewertet. Habe ich was vergessen? iTunes gibt es auch noch.
iTunes umgekehrt, iTunes bewertet und bei
Ah,
Spotify folgt.
ja, genau. Ja. Ja, und danke fürs Zuhören. Wir sind euch sehr dankbar und hoffen, wir konnten euch
Nicht
wie
alles,
immer was
aber ohne
geben, was euch
Content
weiterbringt.
ist alles nichts.
Danke,
Der
tschüss.
Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass.
I'm waking up and again I feel like fucking shit. I have no dreams to dream and have no jokes to kick.